Ich meine, Menschen bekommen Panic Attacks und das ist auch so wie ein Attack. Du kannst es nicht stoppen. Du fängst damit an, zu essen, zu fressen und dann du bekommst Schmerzen in deinem Bauch, weil du so viel isst. Ich meine, ich rede über so 3.000, 4.000 Kalorien auf einem Sitz, innerhalb 20 Minuten vielleicht. Krass. Und dann denkst du, oh, was habe ich jetzt getan? Und dann du bist erstmal physisch krank und dann auch mentalisch krank.
Zum Anfang stoßen wir erstmal an.
Ja.
Tschüss, meine Liebe.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Lieben gerne. Ich habe eben so die ganze Zeit überlegt, wie wir in die Folge einsteigen. Ja. Und ich finde es eigentlich total sweet, wie wir beide uns kennengelernt haben.
Oder?
Und zwar hast du mir damals deinen Namen erklärt, die türkische Bedeutung von deinem Namen.
Stimmt, ja, das habe ich vergessen, ja, dass ich dir das erklärt habe. Aber ich erinnere mich daran, das war im Gym, im Soho-Haus. Wir sind beide richtig am Trainieren. Ich war auf der Yogamatte und ein türkischer Bekannter von mir hat bezüglich so meine Übung Çokgüzel gesagt. Das heißt
Çokgi.
Çokgi, ja, Çokgi. Stimmt. Er meinte Çokgi.
Nee, stimmt gar nicht, das habe ich gesagt. Ja, er meinte Çokgüzel, glaube ich.
Er hat Çokgüzel gesagt, oder? Ja. Shout out to Koray.
Koray.
Und dann hattest du mich angesprochen und du meintest Çokgi. Und ich bin so, okay, er sieht nicht türkisch aus. Also, wie kommt es so, dass er türkisch reden kann? Und dann hast du mir erklärt, dass du eine Weile so in Istanbul unterwegs warst. Ja.
Kannst du mir nochmal sagen, was der Name auf Deutsch
Damla
heißt?
Damla heißt Wassertropfen.
Das ist mir auch irgendwie nicht so aus dem Kopf. Ich fand das, ich lag dann so aus, ich glaube, du bist dann irgendwie danach abgestartet und dann lag ich so auf der Matte und dachte mir so, cool.
Oder?
Das ist irgendwie so eine schöne Bedeutung, so dieser Wassertropfen. Man kann so voll viel irgendwie da rein interpretieren.
Ja, total. Ja, ja. Ich mag die Bedeutung meines Namens.
Ja, wir haben uns kennengelernt und es war irgendwie von Anfang an, dachte ich mir so, ey, das ist eine interessante Lady. Das war irgendwie so auf jeden Fall in meinem Kopf, wo ich mir dachte so, hey, so die hat irgendwie was zu erzählen. Oh. Und da haben wir gerade auf dem Balkon drüber geredet. So der Moment, wo wir das erste Mal so richtig geklickt haben, war, als wir das erste Mal zusammen getanzt haben.
Ja, total. Es war eine verrückte Nacht.
Ja.
Wo mein Mantel geklaut wurde.
Stimmt, der Mantel wurde geklaut.
Der Mantel,
Ich habe dir meine Bomberjacke
gegeben. Ich glaube, nach 3 Monaten habe ich das zurückgegeben. Ja.
Ja, total. Und dann irgendwie war das auch so direkt, wir dachten so, okay, lass uns Klamotten zusammen machen. Mhm. Es war sofort irgendwie so ein kreativer Vibe, dass wir gedacht haben, so, ey, wir müssen irgendwie mal was zusammen machen. Wir müssen was auf die Beine stellen.
Genau.
Und genau das machen wir jetzt.
War wirklich schön,
Das ist unser erstes Produkt, was wir gerade haben.
Ja, sehr schön. Ich freue mich schon mal.
Ja. Und was ich noch dazu sagen, ich glaube, ich weiß nicht, wann das war. Das war nicht beim ersten Treffen. Irgendwann haben wir über das Alter geredet. Das ist so eine Konversation, die ich eigentlich gar nicht mehr so... Ich finde das gar nicht mehr wichtig. Früher habe ich das viel öfter gemacht. Bei meinem Bruder merke ich das noch. Bei ihm ist es immer so eine der ersten Fragen, die er stellt. So, wie alt bist du eigentlich?
Ja, weil er noch jung ist.
Ja.
Ja.
Und mittlerweile ist es bei mir so, es spielt irgendwie keine große Rolle mehr.
Ja, für mich auch nicht.
Aber du warst einer der Menschen so der letzten Zeit, die ich kennengelernt habe, wo mich das wirklich so geflasht hat. Wo du mir dein Alter gesagt hast.
Ja.
Du bist 26.
24.
Stimmt. Ich habe heute noch mit Max drüber. Ich habe ihm das erzählt.
Ja.
Und es war das erste Mal so krass.
Ja.
Okay, dieses Alter passt überhaupt nicht zu diesem Menschen, der vor mir steht.
Mhm.
Weil das so, du hast diese Reife ausgestrahlt, die du auch immer noch, allein du sitzt hier heute als Business Lady, weißt du?
Danke sehr.
So, das war so, wo ich dachte so, krass, da ist irgendwie so. Und das habe ich auch ganz oft bekommen, dass ich ganz oft viel älter geschätzt wurde, als ich eigentlich war.
Ja, würde ich auch sagen bei dir.
Und das ist so Lebenserfahrung. Da merkt man einfach wieder, dass diese Zahl, die uns irgendwie so zugeordnet wird, wo man sagt, okay, du hast Geburtstag, du bist so und so viele Jahre hier.
Ja.
Das hat manchmal überhaupt nichts mit dem zu tun.
Nee, wirklich nicht.
Was man, ja, so ist es Lebenserfahrung.
Ja, die Zahl definiert den Menschen nicht, wirklich nicht.
Hast du das oft, dass dann Leute irgendwie...
ich höre das jeden Tag. Also alle denken, dass ich etwas zwischen 27 bis zur 35 bin.
35.
Aber ich nehme das als ein Kompliment. Okay, 35 habe ich bisher nicht gehört, aber 31 schon.
Ja.
Ja. Aber es liegt auch daran, dass ich mich ein bisschen anderes kleide, weißt du? Bisschen so reifer, denke ich. Ja.
Ladylike. Das ist ja, stimmt, Klamotten sind für... Wir waren das erste Mal zusammen shoppen.
So, oh ja, oh
weil
ja.
Das war für mich auch voll der schöne Moment, wo ich das erste Mal, so es war auch so, ich habe ja so meine Story ein bisschen erzählt, du hast von dir erzählt. Ja, und
das war ein schöner Tag.
Das war genau, da waren wir frühstücken. Nee, wir waren nicht frühstücken, wir waren zu spät für Frühstück.
Nee, doch, wir waren doch.
Aber Pancakes gab es nicht.
Pancakes hattest du nicht.
Ich wollte doch mehr, ich habe es immer noch nicht geschafft.
Immer noch nicht? Immer noch nicht geschafft. Das müssen wir nachholen.
Ja.
Nee, du hattest eine Acai-Bowl bestellt.
Stimmt.
Ja.
Und da haben wir uns irgendwie so auf so einer emotionalen Ebene irgendwie kennengelernt, ja. Weil es so ein bisschen so, hey, ich habe von meinem
ja, so du hattest Kopfchaos mir auch von erzählt. Dir viel erzählt. Ups, sorry.
Ja.
Ja.
Und das war irgendwie, hat sich total gut angefühlt. Und danach war es dann irgendwie so, okay, wir gehen jetzt shoppen. Wir besorgen dir mal ein Outfit.
Ja, das ist so typisch Stammler. Aber wenn es darum geht, dass ich meine, ich mochte dich so als Mensch und ich wollte mit dir gute Zeit verbringen. Und dann hatten wir über diese kommende Party im Soho-Haus geredet. Und ich war so, ja, ich werde mich schön kleiden. Wollen wir für dich auch was besorgen? Und das war einfach sehr natürlich. Das war eigentlich auch ein schlechter Tag. Es hatte geregnet
wir
und so weiter.
Wir sind im Regen sogar draußen rumgelaufen. Ne?
Ja, total. Und du wolltest dein Fahrrad abholen.
Was total stimmt, das war krass. Das war die Nacht, Nacht habe ich Angel kennengelernt.
Genau.
Oh.
Liebe Grüße an Angel.
Shoutout an dieser Stelle, stimmt. Das war eine total stürmische Nacht und mein Fahrrad lag ja, ich habe das Fahrrad ja total vergessen nachts vor der Odessa.
Das war auch so eine komische Nacht, weil ich nämlich woanders wollte und du auch.
Aha.
Und dann sind wir einfach in der Bar geblieben und dann kam Angel rein.
Die ganze Türkengang, Gonja, Musin, alle waren auf einmal da.
Hi.
Ja, Mann, das war auch so die erste Nacht, wo ich mit Corby so richtig geklickt habe.
Ja. Gut für dich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Er steht auch gerade wieder vor der Odessa. Nee, voll. Also, das war so voll der. Es war eine ganz, ganz crazy Nacht irgendwie. Wir saßen auch da lange vor der Odessa und es hat zwischenzeitlich geregnet, es hat gestürmt, es war total chaotisch und am nächsten Tag war es genauso, es war irgendwie, es war windig, stürmisch.
Aber dann kam die Sonne.
Stimmt, und wir haben Tanktops, haben wir mich für mich besorgt, ne?
Genau, Tanktop.
Und die Perlenkette, die steht immer noch auf dem Plan.
Ja, die Perlenkette müssen wir noch besorgen, ja.
Ja. Also, ne? Aber seitdem ist es, ich war gestern auch zum Beispiel das erste Mal im Balenciaga-Store auf dem Kudamm. Ich habe Edge zum Lasern gebracht, sie lässt sich so Haare lasern. Und es war am Kudamm.
Zu viele Infos, Fabio.
Zu viele Infos. Und dann bin ich über den Kudamm gelaufen. Und es war das erste Mal so seit Ewigkeiten, dass ich mal wieder auf dem Kudamm unterwegs war. Und es hat mich krass an die Königsallee in Düsseldorf erinnert.
Okay.
Da, wo ich herkomme, so diese... Die, wie nennt man das so, die...
Posh
Street.
Ja, diese so Shopping Street.
Shopping meinte, genau. Aber halt nicht nur so H&M und Zara und so, sondern du hast halt die ganzen Big Brands.
Ja, Und dann, sowas hat jede große Stadt.
Und dann bin ich so durch diesen Balenciaga-Store gelaufen und es war irgendwie so eine ganz, ganz interessante Erfahrung, weil ich sonst eigentlich nicht in solche Shops reingehe, weil ich mir denke, und dann dachte ich so, aber step mal einfach so in diese Energy und guck mal, wie das so...
Ja, warum nicht?
...so ist. Und da dachte ich mir auch so, ich bin so durchgelaufen und dachte mir so, du kannst mit Klamotten einen ganz anderen Charakter erschaffen.
Total, total. Die Klamotten sind eigentlich alles, fast alles. Ich meine, natürlich, die Persönlichkeit ist was wichtiger, aber im ersten Moment, wenn du in einen Raum eintrittst, sehen die Menschen dich als deine Klamotten zum ersten Mal. Ich meine, okay, sie sehen auch deine Augen, deine Haare, aber auch diese Klamotten und die Energie, die daraus entsteht.
Ja, dieser bekannte erste Eindruck, so den man irgendwie hat. Ne? Haare auch ganz wichtig.
Haare, ja. Ja, ich hatte auch meine Haare kurz geschnitten vor 2 Monaten, ich glaube. Die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
Warum hast du es gemacht?
Ich wollte mich stärker fühlen.
Echt?
Wirklich, ja. Ja, die letzten Monate waren für mich auch ganz, ganz emotional. Eigentlich die letzten 2 Jahre waren für mich ganz emotional. Aber die letzten Monate auch. Und ich wollte immer so kürzere Haare haben. Aber ich dachte, oh, ich würde dann nicht mehr so hübsch aussehen. Ich würde nicht mehr so attraktiv sein. Und dann ich dachte, egal, das interessiert mich wirklich nicht. Ich möchte nur machen, was ich will. Und das habe ich gemacht. Und seitdem fühle ich mich einfach eigentlich besser. Und da ich mich besser fühle, denke ich, dass ich auch besser aussehe. Weil es kommt vom Innen. Mhm. Es hat eigentlich nichts mit außen zu tun.
Gerade für Frauen so, ne? Lange Haare sind ja auch so, wenn man so über dieses, den, wie nennt man das? So Prototyp oder nee, das...
Ja, schon.
Das so Exempel der Frau ist es ja eigentlich so lange, lockige genau. Haare. Und
genau, ja.
Ja, und dann auf einmal kurze Haare zu haben.
Ja.
War das so der erste Moment, wo du in den Spiegel geguckt hast beim Friseur? War das so, okay, fuck, ich lieb's oder war das erstmal komisch?
Ich war so, ich liebe es.
Ja?
Ich bin eigentlich, ich habe meinen Friseur irgendwo in der Mitte. Ich liebe meinen Friseur. Und ich hatte meine Haare waren so unter meine Schultern im September, im letzten September. Mhm. Und dann wollte ich ein bisschen kürzer gehen und dann noch ein bisschen kürzer gehen. Und im März oder im Februar war das. Ich dachte, okay, ich gehe einfach spontan zu meinem Friseur und frage, ob er freie Termine hat. Einfach an einem Tag. Ich hatte nicht mal darüber nachgedacht und ich wollte auch niemanden fragen, weil sogar wenn ich meinen Freunden fragen würde, würden sie sagen, nee, Damla, dir steht so gut, warum schneidest du die Haare dir und so weiter. Ich wollte wirklich gar keine so Advices.
Ratschläge
hören. Mhm. Ich bin einfach zu ihm gegangen, Alessandro, ein sehr guter Friseur, und er meinte, ich habe ihn gefragt, würde das mir stehen? Und er meinte, ja, natürlich. Also dieser Haarschnitt steht jedem, aber du musst es einfach ein bisschen stylen können und du musst es einfach wohlfühlen können in dem. Und ich dachte, okay, dann lass uns das schneiden. Wir haben das gemacht und ich habe mich so glücklich gefühlt, wirklich. Das war so, ich habe mich ein bisschen freier gefühlt in einer Art und Weise.
Mhm.
Ja.
Ja, ich glaube auch, weil man sich halt oft durch sein Äußeres auch identifiziert, ne? Dass man ja auch dann so gewisse, jeder hat ja irgendwie so seine Character-Traits irgendwie, wo man sagt, so, das bin ich.
Genau.
Ich bin lange Haare, genau. Ich bin rote Lippen, ich bin, keine Ahnung, weiße Sneakers, so diese Sachen, wo man denkt, das bin ich. Und dann hat man auch diese Angst, diese Dinge loszulassen, weil man denkt, wenn diese Schuhe auf einmal nicht mehr weiß, sondern rot sind, dann bin ich nicht mehr ich.
Ja, total. Mhm.
Und wenn man dann aber auf einmal rote Schuhe trägt und merkt, krass, ich bin das immer noch, aber einfach eine andere Version.
Genau, genau.
Und wenn man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, krass, ich liebe diese Version mit roten Schuhen.
Total.
Dann ist es Freiheit, genau das, was du gesagt hast.
Ja,
das ist
die Freiheit, ja. Ich liebe auch meine Blazers und meine hohe Absatzschuhe, aber darauf könnte ich auch verzichten.
Ja, es ist, glaube ich, auch so tagesbedingt so ein bisschen, ne? Dass man manchmal steht man morgens auf und denkt, heute will ich Business machen.
Genau.
Und so siehst du heute aus. Exakt. Und dann gibt es so Tage, wo man denkt, so, nee, Mann, heute habe ich einfach Bock, Jogginghose.
Oder? Ja.
So dicken
Pulli. Ja, die Tage habe ich auch, total. Jeder hat solche Tage. Ja.
Ja, und das ist dann, glaube ich, wieder wichtig, so einfach das zu ownen, was man trägt. So total. den Schmuddellook. Oder den Business-Look, einfach in beiden Sachen zu sagen, hey, ich fühle mich wohl.
Genau.
Und dann kann auch, egal wer vor dir steht, sagen so, also, das gefällt mir jetzt nicht. Aber mir gefällt es, ich fühle mich wohl. Und dann ist das Thema vom Tisch, weißt du?
Genau, total, total, ja.
Aber sobald du dann selber irgendwie dich nicht wohlfühlst, dann sind solche Dinge auf einmal wie Nadelstiche.
Ja.
Weil dann fängst du an zu hinterfragen.
Genau.
Sehe ich wirklich nicht gut aus?
Genau. Ja, das ist auch das Problem eigentlich, was wir... über die Art und Weise, die wir unseren Körper verstehen als Frauen. Davon hatten wir auch geredet. Und eigentlich darum geht es auch in diesem Podcast. Also so ein bisschen meine Geschichte mit Selbstwert und Schönheitsgefühl und alles. Da man muss sich einfach wohlfühlen. Ansonsten jeder Satz, ein anderer Mensch dir sagt, wird dich nerven oder wird dich dazu zwingen, dass du über dich was Schlechtes denkst. Und das muss man nicht machen. Aber man muss es auch lernen, wie man das vermeiden kann. Und das kommt auch mit der Zeit und man muss daran viel arbeiten, viel lesen, viel schreiben, ja.
Was war, kannst du dich noch an so einen Moment erinnern, wo du das erste Mal so gemerkt hast, krass, das, was die Gesellschaft mir vorlebt, mhm. von Idealen, von Schönheitskriterien,
ja.
so mit denen wir aufwachsen, ja. wohl oder übel, durch Hollywood, durch Instagram, durch Brands, durch Advertisements, ja. so. Das ist ja, es gibt ja Ideale, die uns so vorgelebt werden und dann gibt es unterschwellig dieses Gefühl, guck mal, so wie die Frau aussieht oder wie der Mann aussieht, so muss ich auch aussehen, weil ja. dann bin ich schön.
Ja.
Dann entspreche ich ja. dem, was die Gesellschaft gerne sehen möchte.
Ja.
Gab es da so einen Moment bei dir, wo du so ein bisschen aufgewacht bist, wo du so gemerkt hast?
Aber ich glaube, ich würde sagen, das ist ein bisschen schon in der Vergangenheit. Also es hat schon in der Mittelschule angefangen für mich. Und ich denke auch, für viele Frauen ist es so. Es fängt wirklich früh an. Ich erinnere mich daran, dass ich war immer eine sehr schlanke Frau, also wirklich, wirklich schlank. Einfach naturell war ich so. Ich habe gegessen viel, ich war sehr, sehr aktiv, als ich ein Kind war und deswegen, ich war sehr schlank und ich hatte keine so große Brüste und ich war nicht sozusagen körbig, weißt du? Und damals dachte ich, okay, meine anderen Kommilitonen sehen so ein bisschen weiblicher aus. Und warum bin ich nicht so? Ich dachte, okay, das ist das Normal und ich bin anderes. Und anderes zu sein ist nicht gut, dachte ich mir. Das hat schon da angefangen. Und dann mit der Zeit habe ich verstanden, dass schlank zu sein eigentlich ein Vorteil ist. So diese 90s Supermodels, Kate Moss, dies und das. Und ich dachte, okay, eigentlich ich bin so ganz glücklich, weil ich einfach so geboren bin. Und dann dachte ich, okay, ich muss das aber aufbewahren. Jetzt muss ich wirklich vorsichtig sein, dass ich das nicht störe und dass ich das nicht verliere. Weil wenn ich das verliere, dann werde ich als eine Person weniger. Das ist so komisch. Ich meine, warum würde ich weniger sein, weil ich nur ein bisschen mehr wiege? Unglaublich.
Mhm.
Ja, und das kommt dann auch natürlich mit Serien, mit Fernseher, mit Instagram, Social Media. Damals war Instagram nicht so populär. Also wir waren, ich glaube, alle auf Facebook und Twitter ein bisschen unterwegs. Und dann kam Instagram. Und Instagram war am Anfang sehr kreativ. Ich benutze es immer noch jeden Tag, du weißt es auch, aber ein bisschen anderes jetzt. Also ich verbringe nicht so viele, ich verbringe überhaupt nicht Stunden auf Instagram. Ich schaue es so jede ein paar Stunden, nur um zu sehen, ob meine Freundinnen was gepostet haben oder in der Modeszene was Interessantes gibt. Aber so einfach andere Models anzuschauen und denken, oh, sie sehen toller aus, ich möchte auch so einen Körper haben, das ist krank, weil das ist ihre Arbeit. Ich bin kein Model und ich mache was anderes und ich habe verschiedene Verantwortungen im Leben zu mir selbst und auch zu den anderen und ich kann mich nicht einfach immer damit beschäftigen, dass ich immer hübscher und besser und weiß ich nicht, anderes aussehe. Ja.
Total. Und das, was du auch gerade meintest, das fand ich ganz interessant, dieses, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, diesen Körper, den ich habe, das Schlanksein so.
Ja.
Ich muss jetzt aufpassen und das bewahren.
Ja. Das ist eine, ja.
Das ist total krass, oder? Weil du dann immer wieder, und das stimmt, da hast du auch letztens drüber geredet, dass du auf einmal nicht mehr angefangen hast, du hast dir irgendwann nicht mehr erlaubt, gewisse Dinge zu essen, weil du angefangen hast, Kalorien zu zählen.
Genau.
Und dachtest, wenn ich das jetzt esse,
ja.
dann könnte ich dick werden.
Oder? Ja. Und ich war nicht dick. Also warum mache ich mir so viele Sorgen im Kopf? Aber das ist wirklich, ich habe das jetzt verstanden, warum ich das gemacht habe, aber es hat eigentlich angefangen, als ich 18 war oder 19. Ich bin mit so Ende 17 nach Berlin gezogen.
Ganz, krass, ganz, so lange bist
ganz,
du schon?
Ganz,
echt?
Ja,
du bist
Jahre
ja fast
schon.
Eine richtige Berlinerin.
Ja, Berlinerin, die noch ein bisschen komisch Deutsch spricht.
Ey, yo,
gehört credits, aber man. Dazu, oder?
Ohne Spaß, dein Deutsch ist
es nicht. Oh nein, ich habe schon ein paar so grammatische Fehler bemerkt, aber ich möchte nicht jede zwei Sekunden stoppen und das korrigieren.
Scheiße, deswegen mach Hoffmann, wenn ich dich verstehe, verstehen dich die Leute, die das
super,
hier hören,
danke.
Auch, weißt du? So, und das ist, Mann, es ist eine schwere Sprache und dein Deutsch ist gut.
Danke dir.
So,
dein Türkisch ist auch noch.
Das, wir arbeiten daran.
Wir arbeiten
daran. Aber, ja. Das ist
es. Oh. Es wird schon.
Ja. Safe.
Ja.
Oh, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Das genau, war, du warst 17.
Genau, ich bin so Ende 17, mit Ende 17 nach Berlin gezogen. Und ja, am Anfang war ich auch ganz viel daten, um ehrlich zu sagen, weil du bist neu in einer Stadt, du kennst niemanden, ich hatte gar keine Freunde hier. Ich bin einfach alleine hier hingekommen.
Mit 17?
Ja, mit 17, ja. Und ich habe einfach alleine hier hingekommen und dann, ja, ich habe mich bei Tinder angemeldet und dachte, okay, ich kann so auf ein Kaffee-Date gehen, damit ich einfach Menschen kennenlernen kann, weißt du? Es muss nicht unbedingt etwas Romantisches werden. Und eigentlich, ich habe sogar einen Freund, den ich auf Tinder kennengelernt habe. Und wir sind immer noch befreundet und er hatte eine Freundin und er wollte sogar mit mir am Wochenende so einen Kaffee trinken gehen. Aber es kann auch verschiedene Sachen entstehen dadurch, weißt du? Es muss nicht unbedingt was Romantisches oder so Sexuelles sein. Aber natürlich, meistens ist es Sexuelles oder Romantisches.
Kinder auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Und genau, ich hatte so... Und dann, ich habe angefangen von Menschen, von Männern, besonders von Männern, zu hören, dass ich so schlank aussehe und dass es mir, dass ich sehr elegant aussehe und dies und das. Und dann dachte ich, okay, also dann, weißt du, wenn ich so richtig aussehe, dann muss ich das weitermachen. Und dann... Ich habe angefangen, als Kind hatte ich auch ein bisschen Tennis gespielt, aber dann gestoppt. Mhm. Und in Berlin habe ich angefangen, so ein bisschen Yoga, Pilates und verschiedene Fitnesssachen zu treiben. Und am Anfang war das nur, um Spaß zu haben, aber dann kamen diese Kaloriengeschichte, weißt du? Ich wollte immer schlanker, ich wollte immer fitter, immer dünner. Und dann bin ich... dann habe ich mich in einer emotionalen Phase in meinem Leben gefunden. Das war am Ende 2019. Also bis dahin war ich noch okay. Ich hatte immer über meinen Körper gedacht, aber immer noch alles gegessen, was ich wollte und habe mich nicht so schlecht gefühlt. Am Ende 2019 war ich in einer sehr schlechten Beziehung und ich wurde durch meinen damaligen Partner emotional missbraucht und ich habe das damals nicht bemerkt, aber etwas stimmte nicht. Wir hatten auch zusammen gewohnt und ich hatte mich jeden Tag, jeden Abend so schlecht gefühlt und gleichzeitig hatte ich Mode studiert. Ich schreibe jetzt ja meine Abschlussarbeit. Ich hatte immer eine sehr, sehr große Leidenschaft für Mode und sogar auf mein Studium wollte ich mich nicht konzentrieren oder konnte ich mich nicht konzentrieren, weil ich jeden Tag über meinen Körper, über Gym, über Kalorien, über komische Sachen gedacht habe. Ich war wirklich krank. Und dann habe ich angefangen, auf, wie gesagt, verschiedene Produkte zu verzichten. Weißt du, kein Zucker, keine sehr fettige Sachen. Okay, nicht so viel draußen essen gehen. Da weißt du nicht, wie viele Kalorien in einem Salat stecken und so weiter. Also sehr, sehr komische Sachen.
Du hast gezählt,
Sachen.
Wie viele Kalorien in einem Salat
stecken. Also weißt du,
eigentlich schon.
Sogar im Salat.
What?
Salat
sind Blätter und Tomaten, Mann.
Ich war
crazy.
So krank. Ich weiß es immer noch. Also es ist jetzt alles in meinem Gehirn. Ich kann es nicht löschen. Ich habe alle diese Informationen immer noch in meinem Gehirn. Aber wenn ich jetzt daran denke, versuche ich das zu vermeiden. Aber ich weiß sogar, wie viele Kalorien in einem Apfel stecken.
Wie viele Kalorien hat ein Apfel?
Also ist das eine mittelgroße Apfel oder eine wirklich große Apfel? Sogar gibt
die Äpfel, die es im Zoo gibt, diese grünen.
Okay, diese
Äpfel.
Grüne. So 80 Kalorien.
80 Kalorien
hat ja.
Und weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus.
Ja, gut für
so
dich.
Und normaler, wenn du mich jetzt irgendwie, wie viele Kalorien sollte ich am Tag zu mir nehmen, damit ich gesund lebe?
Also ich brauche so, du bist sehr aktiv, oder? Schon.
Ja.
So, laufen, joggen, Sport machen. Ja, okay. Dann brauchst du so, ich glaube, 2200 Kalorien pro Tag.
Und
kann
für
auch
dich?
Kann auch ein bisschen mehr werden. Ich brauche so 2000 Kalorien am Tag. Ich bin aber sehr aktiv. Ich laufe jeden Tag so, ich mache 15.000 Schritte. Und ich bin ja auch oft im Gym. Mhm. Deshalb, ja, 2000 Kalorien.
Also 2000 Kalorien, wie viel Äpfel kannst du dann essen? Das sind
du machst die Mathe.
10, 20, das sind so 20 bis 25 Äpfel, die quasi dann erlaubt sind zu essen.
Genau, erlaubt sind in Klammern.
In Klammern. Und das hast du dann wirklich so... Stimmt, es gibt ja auch so Leute, die haben so Apps auf dem Handy.
Ja,
ne,
wo ja,
du
die dann Apps brauchte ich nicht mehr. Ich hatte so viele Informationen im Kopf.
Echt?
Ich brauchte keine App, nie. So, okay, aufstehen, Croissant und Kaffee. Okay, ein Croissant, 280 Kalorien plus ein Kaffeelatte. Ist das mit Sojamilch oder Hafermilch? Das macht schon einen Unterschied.
Krass.
Verrückt, oder?
Crazy, das heißt, du hast die ganze Zeit Mathematik im Kopf
gehabt. Ja, ja, diese, also die Frauen, die an Essstörungen leiden, sind meistens...
sehr gut in Mathe.
Ich würde nicht sagen, sehr gut in Mathe, aber schon ein bisschen klug, würde ich sagen.
Mhm.
Ja. Weil sie sind Perfektionistin und ich bin immer noch eine Perfektionist. Aber ich versuche, meine Perfektionist zu sein, in anderen Bereichen in meinem Leben zu erfüllen. Nicht durch meinen Selbstwert und Körper, ja.
Krass, ich stelle mir das so anstrengend vor, weil das ist einfach was, wo ich hatte nie irgendwie, da habe ich mit Edge auch letztens so viel drüber geredet, dass ich irgendwie nie Probleme mit meinem so Körpergewicht oder dieses, ich kenne dieses Gefühl, nicht in den Spiegel zu gucken und zu sagen, du bist zu dick, du bist zu dünn, es war immer okay.
Ja.
Ich hatte da nie so ein Problem, deshalb ist das so eine ganz, ganz neue Welt, die auch so durch dich irgendwie wieder so ein bisschen aufgemacht wurde, wo ich mir dachte, krass.
Ja.
So, hey, wir müssen darüber reden, weil das betrifft total viele Menschen. Und ich habe da aber so gar keinen Bezug
sehr
zu.
Sehr viele Menschen,
du?
Wirklich, Fabio. Du kannst es nicht glauben. Und besonders Frauen. Es gibt natürlich auch Männer, die daran leiden, aber zum mehreren Teil ist es Frauen und junge Frauen. Und jetzt wird es immer gefährlicher durch Social Media.
Gerade
also Kim
auch so
Kardashian
jung
hat
halt so,
vor ein paar Wochen meinte, normalerweise folge ich nach Kim Kardashian und ich finde sie so ganz smart, weißt du? Sie ist eine kluge Frau. Sie hat so viel Geld gemacht und sie ist erfolgreich. Und sie kann auch darauf stolz sein. Aber sie meinte, sie hat für Met Gala in New York, ich glaube, 10 Kilogramm in 2 Wochen abgenommen. Ich meine, warum würdest du sowas berichten? So viele junge Frauen schauen dich an und sie denken auch, ich möchte auch wie Kim Kardashian werden. Und dann denken sie, okay, wenn Kim das gemacht hat, dann vielleicht ist das der richtige Weg.
Mhm.
Ja. Sowas weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie wir das vorbeugen können in der digitalen Welt, dass wir nicht so viel über diese Körpersachen reden.
Ja, und der Gedanke, der mich die ganze Zeit nicht loslässt, so dieses, dein ganzer Tag wird dir anstrengend, mit jedem Mal, wenn du wir müssen essen, so, also da führt ja kein Weg dran vorbei, weil irgendwo, ich weiß nicht, wie viele Tage man ohne Essen auskommt, aber
wahrscheinlich, ja.
Es ist, ich finde, so viel Genuss in Essen, weißt du, es ist so, Essen kann so viel Spaß machen, gutes Essen ist so, das ist ein Genuss. Und wenn du aber jedes Mal, wenn du essen gehst, schon vorher erstmal durchrechnest, wie viel Kalorien das hat und während des Essens dann auch irgendwie gar nicht dieses Essen genießen kannst, weil mit jedem Biss du denkst, okay, krass, macht dieser Biss mich jetzt fett, macht der nächste Biss mich jetzt fett, das ist so eine der schönsten Dinge.
Oder ich habe immer noch Hunger, aber ich darf nicht mehr essen.
Oh.
Ja. Mhm.
Krass.
Ja. Ich meine,
ich habe immer noch Hunger und ich darf... Das war sowas, was bei dir im Kopf abgegangen
ist. Ja, total, total. Es gab Nächte oder Abends, die wir in der Wohnung hatten mit meinem Ex-Partner und wir hatten auch Besuche und ich hatte da auch Intermittent Fasting gemacht.
Mhm.
Also nicht so viel Essen plus Intermittent Fasting. Und sie kamen um 8.30 Uhr zum Essen und ich meinte, du weißt es schon, ich kann nicht nach 8 Uhr abends essen. Ich habe das die ganze Zeit nichts gegessen. Mit den Gästen habe
während
ich...
Während die anderen Leute vor dir gegessen haben.
Es ist krank, Fabio. Jetzt kann ich sowas überhaupt nicht machen. Ich würde mich schämen. Und ich dachte damals, okay, ich bin stark, ich bin mental so stark, dass ich das machen kann. Ich kann das machen. Ich würde nicht essen, aber immer noch mit denen so sitzen bleiben. Mhm. Weil alle fanden es sehr komisch. Ich würde es auch komisch finden, wenn ich das... Ich würde es nicht komisch finden. Ich würde jetzt denken, auch schade, also diese Frau hat auch eine Essstörung. Das würde ich jetzt denken. Mhm. Und ich würde dann auch versuchen, irgendwie da reinzugehen und zu quatschen, um zu sagen, dass sie vielleicht zu einer Therapie gehen soll. Ja.
Crazy.
Ja.
Das ist, und würdest du sagen, das kam daher, hast du das Gefühl gehabt, dein Freund hat damals irgendwie so Druck auf dich ausgeübt?
Oh ja.
Echt?
Oh ja, ja. Also nicht über meinen Körper. Eigentlich schon auch über meinen Körper, aber er wollte immer, dass ich zunehme. Und also ich war ganz normal am Anfang und dann er wollte, dass ich immer zunehme. Er liebte es zu kochen und er kochte für andere Menschen. Und dass ich nicht so viel isste, oder? Ist es richtig?
Gegessen habe.
dass ich nicht so viel gegessen habe, aber damals hatte ich auch nicht so viel Hunger. Da hatte ich keine Essstörung. Er hat immer gesagt, du musst noch mehr essen. Und dann ab einem Punkt dachte ich, okay, ich esse jetzt nichts mehr. Wirklich nicht. Ich möchte gar nichts essen, das er kocht.
Also es war genau das Gegenteil, was er eigentlich gesagt hat.
Ja.
Woher kam das, dass du genau das Gegenteil machen? War das so ein Rebell, der irgendwie gesagt hat, du sagst A, ich mache aber jetzt aus
Prinzip
B?
Ich denke schon. Und ich hatte da auch so ein bisschen finanzielle Probleme. Ich war wirklich lost. Und er war, ich hatte mich nicht mehr sehr independent
unabhängig.
Hatte mich nicht so viel unabhängig gefühlt. Und ich dachte, okay, also nur ein einziges Ding gehört zu mir und das ist mein Körper und ich kann mich dafür entscheiden, dass ich tue, was ich will für meinen Körper.
Krass, okay.
Ja. Ja. Und dann begannen diese S-Attacks, diese Binge-Attacks. Ich wurde von verschiedenen Sachen getriggert.
Mhm.
Und dann würde ich ganz spät nachts alleine, natürlich, ich möchte nicht, dass die Leute das sehen, ich würde in die Küche gehen und so alles in meinem Zimmer mitnehmen, was ich essen kann, alles. Brot, Pizza von dem Tag davor, Eis vom Kühlschrank, Schokolade, Jellybones, noch mehr Schokolade, da ein bisschen Brot, komische Sachen, diese komische Kombination. Und ich würde nur fressen. Ich würde das nicht genießen. Das war so für mich, ich meine, Menschen bekommen Panic Attacks und das ist auch so wie ein Attack. Du kannst es nicht stoppen. Du fängst damit an, zu essen, zu fressen und dann du bekommst Schmerzen in deinem Bauch, weil du so viel isst. Ich meine, ich rede über so 3.000, 4.000 Kalorien auf einem Sitz, innerhalb 20 Minuten vielleicht.
Krass.
Und dann denkst du, oh, was habe ich jetzt getan? Und dann du bist erstmal physisch krank und dann auch mentalisch krank. Und dann denkst du, okay, ich möchte aber auch nicht zunehmen. Was kann ich jetzt tun? Manche Menschen übergeben sich, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das ein paar Mal probiert, um ehrlich zu sein. Hat nicht geklappt, Gott sei Dank. Ansonsten hätte ich das vielleicht für eine längere Zeit gemacht. Aber dann, ich würde denken, okay, morgen faste ich die ganze Zeit. Ich esse für 24 Stunden gar nichts, nur Wasser trinken und vielleicht schwarzer Kaffee. Und dann, ich würde mich wieder wohlfühlen. Und das hat dann einmal pro Monat passiert und dann noch häufiger alle 2 Wochen und dann einmal pro Woche. Und das war, und dann fühlst du dich so schrecklich, weil du denkst, okay, du hattest immer die Kontrolle in dir und jetzt hast du auch die Kontrolle verloren. Und bist du eigentlich, du fragst dich selber so, Was stimmt mit dir nicht? Wie kannst du sowas machen? Ich meine, es gibt Leute, die nicht mal ein Stück Brot finden können in verschiedenen Kontinenten. Sie sind, und du isst hier so 3.000, 4.000 Kalorien auf einem Sitz. Bist du, was machst du da? Aber das ist rein psychologisch. Da kann man nichts machen. Also alleine nichts machen. Ja.
Gerade so dieses Bild von, du hast die ganze Zeit die Kontrolle, weil du alles kontrollierst und dann ja. gibt es diese Momente, wo du die Kontrolle genau. komplett verlierst.
Ja, ja. Weil du immer, ich war, Fabio, ich war jetzt, kennst du mich, ich bin jedes Wochenende irgendwo unterwegs, sogar unter der Woche. Wenn du mich vor 2 Jahren kennengelernt hättest, hätten wir das Podcast nicht mal jetzt gemacht, weil ich wahrscheinlich, wie viel Uhr haben wir jetzt? 21 Uhr, oder? Mhm. Sowas. Okay, also ab 8 Uhr abends darf ich ja nicht essen. Das bedeutet, ich bleibe einfach zu Hause, weil ich kann mich ja nicht sozialisieren. Ich kann nicht einfach mit Freunden was trinken gehen. Also Wein. Ich trinke gerade ein Glas
auch,
Wein.
Hat das auch Kalorien?
Leere Kalorien, ja, natürlich.
Wie viel Kalorien hat dieses Weinglas da?
In einem Weinglas 120 Kalorien wahrscheinlich.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, okay. dass Wein Kalorien hat, Mann.
Ja.
Krass.
Ja, und hat auch wenig Zucker, deswegen ist eine gute Option für Fitnessleute. Aber wenn du wirklich reinmachen möchtest, dann Wodka.
Okay,
0,
krass.
0 Gramm Zucker. Ja, aber ich mag Wodka sowieso, deswegen trinke ich das. Und Wein auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr darauf fokussiert. Ich habe dir auch eine Cookie mitgebracht und habe meins auch auf dem Weg gegessen. Aber die alte Dame hat das niemals gemacht.
Krass, und wie dann wirklich halt nicht nur dein Körper gelitten hat, sondern halt auch einfach deine Seele, so dieser soziale Aspekt, natürlich. Mhm.
Und ich hatte nicht mal Filme angeschaut, die mir Spaß machten.
Was?
Ich hatte nur Dokumentarfilme angeschaut, weil ich immer smarter werden wollte. Ich dachte, okay, ich werde hübscher sein, ich werde smarter sein und ich werde ein netter Mensch sein und dann, ich werde alles sein, Perfektionist.
Crazy.
Ja.
Da habe ich heute noch den Titel habe ich mit Max, ich möchte noch so ein Video für morgen aufnehmen. Mhm. Ich mache immer so einmal die Woche auch so ein Video. Und diesen Titel haben wir dann heute so zusammen rausgebracht, weil wir auch über so ein ähnliches Thema geredet haben. Das Streben nach Perfektionismus.
Mhm.
Das ist so eine gesellschaftliche Krankheit, die wir alle ja. in uns drin haben. Diese ja. ständige Besserwerden,
ja.
Optimieren,
ja.
Diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher, du musst noch effizienter werden, du musst deinen Gott. Schlaf tracken, du musst deine Ernährung tracken, ja. dann musst du noch in den Prime-Phasen deiner Arbeit die effizienteste Arbeit überhaupt abliefern.
Du musst
abliefern.
Um 5 Uhr morgens aufstehen.
Natürlich, klar. Mhm. Schlafen brauchst du auch nur noch 4 Stunden.
Schlafen brauchst du auch nicht, oder?
Das ist ja. überbewertet. So. Dann, wenn du nur 4 Stunden schläfst, dann musst du aber irgendwie rausfinden, wie diese 4 Stunden perfekt optimiert sind. Und das ist krank. Und auch dann in den Beziehungen, die wir miteinander pflegen, dass ja. man auf einmal anfängt, auch Leute zu verurteilen, Leute von sich wegzuschieben, weil man immer, das finde ich in Berlin so krass,
mhm.
diese Tinder-Generation, die wir haben, dass es einfach immer darum geht, okay, der Mensch, der vor mir sitzt, hat Macken.
Mhm.
Das möchte ich nicht.
Ja.
Ich will jemanden, der keine Macken hat. Okay, dann musst du weg und ich suche den, der keine Macken hat.
Ja.
Diese Wegwerfgesellschaft.
Ja, ja.
Oh, das ist ein bisschen...
Wegwerfgesellschaft ist ein sehr gutes Wort, eine sehr gute Wortkombination. Ich habe immer auch meinen Freunden oder meinen Bekannten gesagt, damals hatten Menschen Schuhe gekauft und wenn die Schuhe ein bisschen kaputt waren, sie haben es versucht zu reparieren. Und das war das Gleiche mit Beziehungen. Und jetzt, was machen wir? Okay, die Beziehung geht kaputt, okay, ciao, ich finde eine andere.
Mann, das können wir von unseren Eltern lernen, weißt du, so, auch wenn wir immer wieder sagen, so, ja, unsere Eltern, die sind alt und die haben irgendwelche komischen Sachen und ich will nicht so sein wie meine Eltern, so, das ist was, für das ich meine Eltern so krass respektiere, die sind seit 30 Jahren sind die beiden zusammen und dieses, was man sich verspricht, wenn man heiratet, man kann davon halten, was man möchte, so, Heirat, das Konzept, aber dieses Ding in guten wie in schlechten Zeiten.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das können wir gar nicht mehr, Mann. Wir sind alle so.
Ich möchte das aber immer noch. Ich denke, wenn du das möchtest, kannst du das.
Auf jeden Fall.
Ja. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und dann nochmal geheiratet.
Echt?
Ja, nach 6 Monaten nochmal geheiratet.
Weil sie gemerkt haben, so, es geht nicht.
Ja.
Es geht nicht ohne einander.
Nee.
Wie schön ist das denn?
Oder?
Krass, sind die immer noch zusammen?
Ja, sie sind immer noch zusammen.
Crazy.
Ja.
Ja, und das ist, ich finde, gerade das ist so ein Punkt, den wir einfach von unseren Eltern ja, lernen können, einfach immer noch. Und das war immer so, und da kann ich mich immer noch dran erinnern, auch wenn dieses Bild so durch meine letzte Beziehung erschüttert wurde, es gibt die wahre Liebe.
Ja.
Aber die kriegst du nicht geschenkt, du musst dafür arbeiten. Das ist ein Miteinander. Und es ist dieses in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Weil keine Beziehung, wie soll das funktionieren? Da haben wir eben auch drüber geredet. Mhm. So, es gibt Schmerz und es gibt die Liebe so. Und das eine gibt es nicht ohne das andere.
Ja.
Und sich gemeinsam Hand in Hand das Versprechen zu geben und zu sagen so, hey, wir werden Schmerz zusammen erleben, aber wir werden da gemeinsam durchgehen. Ja. Und wir schubsen uns nicht beim ersten Mal, wo es schwierig wird, weg.
Ja.
Sondern wir gehen da zusammen durch.
Ja.
Das ist so, Mann, da ist dieser Romantiker in mir, der immer da war.
Weißt du, das ist auch, in mir safe. Auch.
Und das ist doch schön, wenn du auch weißt, so, hey, ich darf hier schwach sein.
Weißt du, die Romantik sind die neue Rebellen in dieser heutigen Welt.
Total.
Weil es gibt keine romantische Menschen mehr.
Nee, alle sind denken, alle jetzt okay, Polyamor und Vögeln alles und jeden um uns herum und wir müssen frei sein. Weißt du, das ist das neue Freisein,
ja, das Polyamor zu sein. Ich möchte nicht einen Mensch in meinen Körper lassen, den ich nicht mal kenne.
Safe. Das ist so, das ist, warum?
Warum?
Aber das musst du halt erleben, um das dann
natürlich.
Herauszufinden. Weil deshalb ist es so wichtig, auch rumzuvögeln.
Ja, natürlich.
Deshalb muss man genau aber das auch machen.
Vielleicht nicht für eine sehr lange Zeit.
So ein bisschen.
Nur ein bisschen.
Voll. Ja. Um dann irgendwann an den Punkt zu kommen und diesen eigenen Selbstwert auch herauszufinden. Ja, zu sagen, ich bin viel mehr wert, als einfach nur ein bisschen rumvögeln.
Ja, das ist jetzt mein so heutiger Zustand. Ich sage, okay, wenn wir uns nicht verstehen und wenn ich die, also ich mache gerne die Arbeit, aber wenn die andere Person die Arbeit nicht macht, dann denke ich, okay, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Und dann, ich bin mehr wert und deswegen will ich auch nichts zu tun haben.
Ja. Total. Ja, und gerade dieses Romantische, auch wenn es uns irgendwie so vorgelebt wird durch Hollywood und die große Liebe und jede Frau irgendwie diesen Traum hat, irgendwann möchte ich den richtigen heiraten in einem weißen Kleid und da ist was dran. Weißt du, das ist nicht einfach nur eine Illusion, nach der wir streben. So, das ist, so das merke ich auch das erste Mal. So gerade dadurch, dass meine Familie, in der ich groß geworden bin, nicht groß ist. Also ich habe nicht viele Cousins und ich habe einen Bruder, meine beiden Eltern so, aber da ist keine große Familie so.
Mhm.
Aber dieses Bild vom Paten.
Ja.
Der hinter seinem Schreibtisch sitzt und diesen Familienclan anführt.
Ja.
Weißt du, wir müssen keine Drogen verkaufen oder irgendwelche Leute überfallen. Aber dieses Gefühl von, hey, ich sitze hier hinter meinem Schreibtisch und die Familie, die ich gegründet habe, so, die kommt zu mir und wir lösen die Probleme gemeinsam.
Ja, du hattest mir davon auch erzählt, dass du dich als so ein alter Mensch sehen kannst, so eine Großvaterfigur.
Voll.
Und du redest einfach mit deinen Enkel, Söhne und Enkelkinder,
Ich finde, das ist doch, da geht's doch auch irgendwie so im Leben drum, weißt du, so auch das, was uns die letzten 2 Jahre so gezeigt haben, alleine sein ist wichtig, aber zu lange alleine zu sein ist voll scheiße, Mann.
Ja, ich möchte auch eine junge Mutter sein, aber ich muss erstmal den richtigen dafür finden, der mich auf dem Weg unterstützen wird,
Ja, das ist total krass und es nimmt einem so krass den Druck vor den Schultern, weil du auf einmal merkst, du musst nicht mehr alles alleine machen.
Ja.
Wenn du auf einmal merkst, krass, da ist jemand.
Ja.
Hey, wir können das aufteilen.
Mhm.
Und dann merkst du so, krass. So, hey, das kann ein Team. Und da war immer dieses Bild Bonnie und Clyde.
Ja.
Für mich ist es die Lady an meiner Seite, für dich ist es der Mann, weißt du, diese Person, mit der man alles machen kann, weißt du? Verrückt sein.
Ja.
So, und auf der anderen Seite aber auch einfach zusammen Abendessen und die Welt um sich herum zu vergessen und romantisch.
Mhm. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich hatte so als ein Kind hatte ich niemals so Hochzeitsträume gehabt. Wirklich nicht. Ich habe die immer noch nicht. Ich wollte nur eine sehr, sehr große Liebe mit Leidenschaft haben. Mhm. Es kann auch beenden, aber ich möchte das fühlen. Den Schmerz und auch das Glücksgefühl. Ja.
Ich finde gerade dieser Satz, ich möchte fühlen, das ist so, so eine wichtige Entscheidung, weil ich glaube, das ist auch was, wo wir alle voll krass Angst vor haben, auf einmal Gefühle zu fühlen.
Ja.
Weil es durch... Weißt du, wenn du durch Instagram scrollst oder irgendwie Nachrichten verschickst, dann musst du nicht viel fühlen.
Nee. Einfach, hi.
Aber diese Konfrontation einzugehen mit einem echten Menschen, der auf einmal vor dir sitzt. Und dann merkst du, okay, ich werde nervös.
Ja, diese tiefe Konversation, ich liebe es.
Voll.
Ich meine, öffne dein Herz zu mir und ich höre es zu, wirklich.
Ja.
Ich liebe solche tiefe Konversationen. Oberflächliche Sachen sind nicht für mich, wirklich nicht. Ich habe kein Patience.
Geduld.
Geduld dafür.
Geduld, ja, total.
Ja.
Ja. Deshalb fand ich diesen Podcast auch immer so wichtig für mich, weil ich wusste so, diese Oberflächlichkeit, die man ganz oft da draußen hat, so, hier gibt es das nicht, weil ich das steuern kann.
Ja.
Weil ich so sagen kann, hey, so, aber warum hat dich das berührt? So, was war da wirklich los? Erzähl's mir. Weißt du, nimm mich mit in deine Welt. Und dann ist es auf einmal nicht mehr so dieses, du kriegst ja auch von diesem oberflächlichen Talk, das erfüllt dich ja auch nicht. Aber es ist trotzdem, ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass wir halt uns auch angucken müssen.
Ja.
Und wir müssen auch zuhören.
Mhm.
So tiefe Gespräche heißt auch ganz viel zuhören, dem anderen Menschen Raum zu geben.
Total.
Und dieses Ego runterzuschlucken und zu zeigen, ganz viel oberflächlich Talk ist ja auch, ich mache das, ich werde das machen, ich habe das geschafft, ich habe so viel Geld verdient, ich habe dieses Projekt gemacht.
Gut für dich.
So, geil. Und
ja.
Was steckt dahinter? Ja. Und ganz oft, das finde ich halt im Soho auch so krass, du siehst ganz oft diese Characters.
Mhm.
Das hat Edge mir auch so ganz, ganz schön beigebracht, so dass man am Lauf eines Menschen, wie ein Mensch sich bewegt, schon irgendwie sieht. Sie meinte so, einfach nur wie Männer gehen, da habe ich noch nie drauf geachtet.
Mhm.
So wie man daran schon so ein bisschen erkennen kann, so ist der real oder ist der nicht real.
Ja.
Da habe ich noch nie drauf geschaut.
Wirklich nicht?
Nee.
Ich liebe es zu people watching.
Das ist so mein... Ey, voll, total. Aber am Laufen.
Am Laufen, ja. Mache ich auch.
Habe ich noch nie drauf geachtet.
Sollst du öftermals machen. Ich habe so, ich stehe ganz, ganz früh auf und ich habe so ein Morgenritual. Ich muss unbedingt von der Wohnung raus und mir einen Kaffee holen. Ich kann den Kaffee auch zu Hause machen, aber das ist für mich so eine Genusssache.
Mhm.
Und du kannst mich so um 8 Uhr, zwischen 8 Uhr und 9 Uhr morgens in der Gipsdreieck finden. Ich gehe in mein Lieblingscafé und hole mir so einen Kaffee Latte. Ich habe immer ein Buch dabei. Das sind so diese ersten Stunden von meinem Morgen sind meine Stunden. Ich rede mit niemandem. Ich schaue schon mein Handy, aber ich antworte keine Mails, keine Nachrichten, gar nichts, meistens. Es kann auch natürlich Ausnahmen geben. Aber und dann, das ist so ein sehr schöner Spot, weil manche gehen auf die Arbeit, manche sind mit ihren Kindern unterwegs, manche machen was anderes. Ich sehe ab und zu so Hangover-Personen,
die nach Hause gehen.
Genau. Und ich liebe diesen Moment. Ich schaue einfach diese Menschen an und dann fange damit an, verschiedene Geschichten darüber zu entwickeln. Ich denke, okay, diese blonde Frau, wohin geht sie? Ist sie eigentlich zusammen mit jemandem? Ist ihr Herz gebrochen oder ist sie glücklich? Was ist passiert gestern Abend? So, ja. Und dann versuche ich, daraus so kleine Geschichten zu schreiben. Und das mache ich auch jetzt.
Stimmt.
Ich habe dir auch davon erzählt.
Du schreibst ein Buch gerade. Ne?
Ja. Ja.
Wie kam das dazu? Du hast es eben auf dem Balkon schon gesagt, dass gerade diese Schmerzphasen, die du erlebst, du kannst sie ganz gut verarbeiten, wenn du den Stift in die Hand nimmst.
Ja. Ich war ein sehr schüchternes Kind, sehr, sehr schüchtern. Das habe ich dir auch mal erzählt. Und Bücher waren meine beste Freunde, wirklich. Ich habe so viele Zeit einfach mit meinen Büchern verbracht. Und in Berlin hatte ich so ein oder zwei Jahre, wo ich nicht so viel gelesen habe. Aber besonders seit einem Jahr lese ich wieder so viel. Und ich dachte, wenn ich mein Leben erzählen würde, könnte ich daraus eine gute Geschichte erzählen. Und dann dachte ich, ja, dann warum mache ich das nicht? Und dann, ich bin auch in den letzten Monaten sozialer aktiver geworden und angefangen, auch nachts so People-Watching zu machen in verschiedenen Bars. Du kennst es schon. Und ich dachte, okay, es gibt schon eine Geschichte, warum schreibe ich das nicht? Ja. Und mal sehen, wenn ich damit fertig bin, würde ich versuchen, das zu veröffentlichen. Wenn es gut läuft, dann läuft das. Wenn nicht, würde ich weiterschreiben.
Ja. Total. Ja, diese Wege des Verarbeitens ist es ja auch irgendwie, weil das finde ich immer auch ganz, gerade so aus meiner, ja, keine Ahnung, auch sehr paranoiden, ja, letzten Monate so, wo ich einfach Angst vor dieser Welt auf einmal das erste Mal so richtig hatte, wo auf einmal das, ich hatte Angst zu schlafen, ich hatte Angst auf die Straße zu gehen, weil der Moment des Hausverlassens, auch Angst in diesem Zimmer hier zu sein, war so ganz, ganz komisch. Und es ist eine komische Welt, in der wir leben. So, es ist alles ganz schön verrückt. Allein dieser, wenn man zu tief da reingeht und denkt, warum gibt es mich überhaupt? Warum bin ich hier?
Oh ja, weißt du? Das mache ich auch, aber dann bin ich lost.
Darin kann man sich ja nur verlieren, weil du kriegst keine richtige, vernünftige Antwort darauf.
Da kannst du nur an etwas glauben oder dich dafür entscheiden, dass du an nichts glaubst. Und ich glaube, also ich versuche an etwas zu glauben, das tut mir besser. Ja. Aber zurück zum Soho-Thema. Ja, stimmt. Es gibt so viele Menschen, die einfach so oberflächlich sind. Es gibt keine Layers darunter. Sie sind einfach so und sie reden über Geld und so viele andere so oberflächliche Sachen. Ich bin auch jeden Tag im Soho. Deswegen denken viele Menschen, dass ich, weißt du, ich genieße einfach mein Leben, ich mache gar nichts, bin immer viel unterwegs, aber das ist es nicht.
Ja. Voll. Also ich merke auch gerade wieder so ein bisschen, ich brauche ein bisschen Abstand zum Soho-Haus.
Ja, habe ich heute auch gedacht.
Gerade auch, und da haben wir auch eben so ein bisschen drüber geredet, weil sich diese Energy da irgendwie gerade auch so ein bisschen verändert.
Total. Ja.
Und für mich geht es jetzt nach Kreuzberg rüber. Ich werde das Zimmer hier untervermieten.
Wirklich?
Ja.
Oh, wow.
Ich muss hier mal raus aus dieser Blase. Weißt du, weil hier, wo ich wohne in Berlin, Mann, das ist
wirklich 2 Minuten vom Sennefelder Platz entfernt.
Jo, das ist 5 Minuten vom Zoo und 10 Minuten von der Odessa Bar, weißt du. Und das war ganz viel meine letzten Monate.
Bei mir das Gleiche.
Und das ist eine harte fucking Blase. Und wenn du dann nur auch, du kannst so viel Bedürfnis nach Deep Talk und Tiefgründigkeit haben, wie du möchtest, so, aber wenn du die ganze Zeit dich in Kreisen bewegst, wo einfach auch Oberflächlichkeit ganz groß geschrieben wird, dann, Mann, so das macht was mit einem. Und ich merke gerade, ich habe jetzt eine Woche in Kreuzberg gelebt, so bei Edge so. Ja. Und das tut mir so krass.
Ganz gut. Anderes, oder?
Boah, das tut so gut. Ja. Ich schlafe wie ein Baby da drüben. Oh, weißt du, weil das so, das erdet total. Wir pennen da drüben einfach auf Matratzen, auf dem Boden. Weißt du, hier steht dieses, keine Ahnung, 1.000 Euro Boxspringbett, wo du so denkst, Alter, du schläfst irgendwie im Himmel.
Ja.
Und du bist so voll weit weg vom Boden und auf diesen Matratzen. Ich schlafe da so. Ich habe nicht mal eine richtige Bettdecke da drüben im Moment. Es ist so eine. Ich schlafe in ihrem Schlafsack so. Ja. Ich habe es immer noch nicht geschafft, meine Bettdecke mit rüber zu bringen. Aber ich schlafe so unglaublich gut.
In meiner Kindheit hatte ich. Es wird ja auch sehr warm in der Türkei, besonders im Osten Teil der Türkei. Und ich war in den Sommers auch sehr viel im Osten unterwegs, weil meine Großmutter da auch ein Haus hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich so an den Nächten mit meinem Vater einfach aufs Balkon so ein Blanket, eine Decke gelegt haben und einfach dort mit unseren Kissen geschlafen. Das war so der beste Schlaf für mich. Wirklich.
Das ist krass.
Man braucht nicht so viele Sachen.
Und das ist halt diese Bubble, in der wir hier sind im Prenzlberg, wird dir die ganze Zeit eingeredet, du hast noch nicht genug, du brauchst noch
und
mehr.
Und ich meine, wenn ich dir jetzt schreibe, okay, Fabio, kommst mal vorbei, die Stimmung ist so gut im Soho-Haus, dann kommst du wahrscheinlich vorbei. Aber wenn du so weit weg bist, dann denkst du, es lohnt sich nicht, ich bleibe einfach zu Hause. Das war das Gleiche bei mir. Ich hatte auch eine Weile in Charlottenburg gewohnt. Ich war fast nie in der Mitte.
Total. Das ist einfach mal so wieder so ein bisschen so Abstand und diese Erdung, die ich gerade in Kreuzberg so merke. Mhm. Weißt du, das ist so, und du kommst auch auf die Straße und du wirst mit einer ganz anderen so, ja, es ist so ein ganz anderes, es ist viel familiärer.
Ja.
Wenn ich hier obwohl hier eigentlich nur Familien, Kinder wegen und kleine Kinder rumlaufen, habe ich das Gefühl, hier kann ich viel weniger connecten. Und da drüben ist es so eine, es ist viel familiärer irgendwie. Ja. Die Leute sind realer, es ist alles so echter. Es ist alles stellenweise vielleicht auch ein bisschen abgefuckter. Mhm. Aber das führt dazu, dass es so, du hast das Gefühl, du nimmst mehr an diesem Leben irgendwie teil, weil die Leute dich angucken, sie lächeln. Das habe ich zum Beispiel an Asien immer so krass wertgeschätzt.
Mhm. Ja.
Weil es da so offensichtlich war, dass die Leute weniger hatten als wir hier in Europa.
Ja. Und auch in Istanbul bei mir.
Es aber gibt es so ist ein viele, Lächeln im Gesicht, weißt du?
Ja, es gibt so viele so Ecken in Istanbul, die, ach, ich wirklich meine, ich fühle mich so traurig für solche Kinder. Sie haben gar nichts. Sie haben wirklich gar nichts. Sie gehen einfach in die Schule, kommen zurück und spielen nur mit einem Ball bis 6 Uhr abends. Und dann gehen sie zurück nach Hause und essen so einen Teller Essen, das gleiche jeden Tag. Und sie gehen schlafen. Das ist so wirklich das richtige Leben eigentlich. Schmerz wieder.
Schmerz und dann auf der anderen Seite dieser krasse Überfluss, den wir halt so erleben. Ne? Dieses
ja.
Und das ist halt so dieses Perfide an dem Thema, so alles zu haben. Du bist nie richtig glücklich.
Ja, du möchtest immer mehr.
Du willst immer mehr.
Ich weiß, ich versuche das auch weniger zu machen, aber ich bin ja auch in der Mode. Ich habe so viele Klamotten gekauft in den letzten Zeiten. Okay, Vintage Sale, ja, egal, aber ich habe schon gekauft. Ich soll das weniger machen. Aber es hat sich auch ein bisschen, ich musste es auch machen, weil mein Körper und mein Gewicht sich auch sehr viel geändert haben. Ich meine, ich musste meine ganze Garderobe anders richten. Weil die Jeans, die ich getragen hatte, waren XXS.
Crazy.
XXS.
Crazy.
Ja.
Ja. Mann, das tut total gut, gerade mit dir auch zu quatschen. Mann, das ist voll der schöne Gespräch, oder? Mann, erstmal, wir können hier schon mal so quatschen. So ein das ist voll
gut. Nee, ich hatte auch daran gedacht, so dein Zimmer sehr gemütlich, nur du und ich, so ein Glas Wein, eine Zigarette, sehr schön. Mhm. So. Sommerabend in Berlin. Der neue Titel für mein nächstes Buch.
Sommerabend.
Ein Sommerabend in Berlin.
Voll. Und dann auch einfach das so, das war zum Beispiel auch so ein Problem, was durch diese unglückliche Beziehung, die ich auch geführt habe, so ich habe auf einmal voll angefangen, meine Welt zu sexualisieren, weil ich mit meinem eigenen Sexleben nicht zufrieden war. Und auf einmal war die ganze Welt sexuell.
Okay.
Und auf einmal einfach so ein Moment, der hier gerade passiert, wo wir einfach nur miteinander reden.
Ja.
Einfach auch diesen Moment sein lassen zu können und zu sagen, wir müssen nicht miteinander vögeln, wir müssen keine...
Tut wirklich gut.
Wir quatschen einfach gerade, weißt du? Und das ist so schön, auch dann irgendwie so eigene Grenzen ziehen zu können und zu sagen, hey, der Moment, der gerade besteht, der muss sich nicht verändern, der darf einfach so bleiben, wie er gerade ist.
Ja.
Und das ist so befreiend dann auf einmal auch wieder, wenn man dann aufhört, auch die ganze Zeit in seinem Kopf irgendwelche Szenarien zu erschaffen. Und einfach diesen Moment so nimmt, wie er ist.
Ja.
Wir sitzen einfach hier, trinken Wein und quatschen miteinander.
Ja.
Und das ist so, und das Verrückte ist halt, dass sich das Leute anhören, Alter. Oder? Was? Das ist dieser ich habe das Gefühl, das sage ich in jeder zweiten Folge, aber so, das ziehen sich Leute rein, weißt du?
Ja, aber ich habe auch deine Folgen angehört. Ich meine, die sind schon interessant, warum nicht? Ja, zum Beispiel letzte Woche, du hattest einen Podcast mit Amon gemacht. Mhm. Okay, Amon habe ich schon mal gesehen. Ich habe ein paar Sätze, wir haben ein paar Sätze miteinander getauscht, bisschen gequatscht, aber ich wusste nicht so viel über ihn. Und jetzt, dass ich das Podcast gehört habe, habe ich so ein Gefühl, als ob ich Amon besser kenne.
Total.
Ja.
Obwohl die Folge mit Amon echt eine war, in der ich selber so mit mir geknabbert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich war sehr krass im Ego-Modus unterwegs. Das war so.
Wieso?
Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so diese Energy, wenn ich mit Amon unterwegs bin, dass da auch einfach sehr viel so Maskulinität und so dieses, ich muss zeigen, was ich mache. Ja. So, das war so.
Bei mir ist das ein bisschen emotionaler, ich glaube. Bei mir bist du eher emotionaler.
Ja.
Oder? Ja.
Es ist gerade so, ich fühle mich so, es ist alles gerade so ein bisschen, und es geht auch überhaupt nicht darum, diese Folgen zu vergleichen. So, ich bin total froh, dass wir das gemacht haben und es ist total schön, so wie es zustande gekommen ist und dieses Endprodukt. Aber ich habe gemerkt, so danach, es war so ein bisschen mehr so dieser Flex-Talk. Weißt du, so dieses, guck an, was ich mache und guck an, wer ich bin und so. Und vielleicht ist es auch einfach so diese, und dafür liebe ich Amon einfach, weil egal, wo wir hingehen, wir bringen diese Energy in den Raum. Und wir sind diese beiden, egal wo wir reingehen, so, wir sind die Jungs, so jeder kriegt mit, wenn wir in den Raum kommen. So, das ist einfach, Amon und ich sind da, wenn wir da sind. Ja. Und da habe ich so ein bisschen auf jeden Fall mitgeknabbert. Das ist so, ja, so wo ich mir dachte, so krass, war das so real oder war das so ein bisschen so, so ich muss jetzt.
Ja, aber
so,
das ist auch ein Teil von deiner Persönlichkeit. Das bist du auch. Safe. Ich meine, du bist nicht nur emotional, du bist auch ein bisschen sassy, du bist auch ein bisschen stark. Es gibt verschiedene Aspekte von einem Mensch. Ich meine, von einem Mensch. Und du siehst mich manchmal, ich bin so in einer sehr guten Laune, wenn ich zum Beispiel meistens, wenn ich mit Marius unterwegs bin. Ich bin so sassy, ich lache so laut, ich mache so viele Witze. Aber wenn ich mit anderen Freunden unterwegs bin, bin ich auch mal sehr emotional und ich bin auch sehr ruhig. Mhm. Ich bin nicht nur eine davon, ich bin alles.
Das ist, glaube ich, auch was, was mit dem Erwachsenwerden kommt, dass man lernt, all diese Seiten von sich da sein lassen zu können.
Ja. Mhm.
Und aufhört, so sich in diese eine Kategorie zu stecken und zu sagen, so, das bin ich.
Ja.
Und zu sagen, so, hey, guck mal, ich kann heute der sein und morgen der. Das ist natürlich dann auch, wird irgendwann komisch, wenn man sich dann so selbst verliert und auch irgendwie gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist.
Ja, aber
wenn
das
man
ist so ein bisschen, aber du bist du und du bist der Fabio, der immer, nicht immer, aber meistens eine gute Laune hat und eine gute Energie mitbringt. Und du bist sehr freundlich und das bist du immer. Aber daneben kannst du auch verschiedene Sachen sein. Ich glaube, bei mir ist es genauso. Ich meine, du kennst mich, wenn ich irgendwo hingehe, ich bin halt, hi, how are you? Na, na, na. Und das bin ich, aber ich bin auch mal emotional. Wenn die andere Person mir sagt, Damla, mir geht's heute nicht gut, dann würde ich ein bisschen ernster werden und sagen, okay, warum geht es dir nicht gut? Willst du darüber reden oder was kann ich für dich tun?
Voll.
Ja.
Ja, man, alles von sich da sein lassen zu dürfen, können.
Mhm.
Das ist auch wieder Freiheit.
Ja.
Frei sein, Mann. Das ist ja auch irgendwie so dieses Frei sein.
Ja.
Auch wieder, das merke ich zum Beispiel, wenn wir eben nochmal kurz auf diesen Punkt einsteigen, so diesen Move nach Kreuzberg, wie oft ich schon durch Kreuzberg gelaufen bin, so in der letzten Woche und dachte so, fuck, kann ich das wirklich machen? Kann ich meine Blase hier verlassen? Weil es halt so eine krasse Comfortzone
wirklich,
ist, weißt du?
Wirklich.
Weil es so, ich kenne hier so mein Spätimann, so egal wo ich hinkomme, so ich kenne die Leute beim Vornamen und ich weiß, ich werde überall mit offenen Armen empfangen und ich habe dieses krasse, so dieses Soho-Comfort-Ding, so ich weiß, ich kann in 5 Minuten in meiner Sauna sitzen, kann da oben schwimmen gehen, so und jetzt diesen Move zu machen und zu sagen, krass, ich gehe mal wieder ins Unbekannte.
Ja.
Ich gehe in eine ganz neue, das ist halt das Krasse auch an Berlin, dass du so viele verschiedene Stadtteile hast.
Oder?
Und es sich eigentlich immer so anfühlt, wenn du einen Stadtteil wechselst, was ich bisher noch nicht gemacht habe, seitdem ich hier lebe, als ziehst du in eine andere Stadt.
Oder? Ja, das, so ein Gefühl hatte ich auch. Aber weißt du was? Ich denke, das wird dir gut tun.
Voll.
Als du nach Berlin gezogen bist, wie hast du dich gefühlt? Am Anfang. Wahrscheinlich ein bisschen lost, ein bisschen so, und dann hast du dich daran gewöhnt.
Nee, Mann, das war tatsächlich, Berlin war sofort mit offenen Armen. Ich wusste sofort, ich gehöre hier hin, ich war sofort connected, weil ich halt beruflich einfach vorher schon öfters hier war. Mhm. Und ich habe mich so, diese Wohnung wurde mir hier krass geschenkt, ich musste halt hart dafür kämpfen, dass ich sie behalten konnte, aber so dieser Start war so smooth. Also ich hätte mir keinen besseren Start in eine Stadt vorstellen können, als das hier. So. Für mich war das...
Diese Straße, dieser Ort, wirklich schön.
Aber ich habe halt danach mein Knöllchen so dafür bekommen. Weißt du, der Start war super reibungslos, aber ich habe danach halt mies auf die Fresse bekommen.
Ja.
Allein so, dass ich halt hier hingekommen bin und dachte so, wow, ich ziehe in die pure Freiheit. 2 Monate später war alles zu und uns wurde verboten, auf die Straße zu gehen, weißt du?
Ich erinnere mich daran. Da war ich in der Türkei. Da war ich in der Türkei erstmal. aber die Unbekanntheit ist immer schön. Ich erinnere mich auch daran, als ich zum ersten Mal nach Berlin gezogen bin. Wie ich gesagt habe, ich war so in einem anderen Land, in einer anderen Stadt. Und ich kannte niemanden. Aber das Gefühl mochte ich auch. Und ich möchte das auch noch mal erleben eigentlich. Und vielleicht nicht ganzmals, aber in ein paar Jahren möchte ich auch noch mal wegziehen. Mhm. Und ich weiß, die Komfortzone hier in Berlin ist so gut, aber ich denke, ich möchte wieder was Neues erleben können.
Voll, ja. Total. So, weil es ja auch immer wieder dieses, für mich ganz klar, das würde ich bei jedem Moment unterschreiben, Reisen hat für mich die Universität ersetzt. Mhm. Weil ich damals gesagt habe, ich gehe nach Neuseeland.
Du hast studiert, oder?
Nee.
Oh ja.
Ich bin ungebildet.
Sehr schön.
Ich bin dumm. Spaß.
Nee, Mann. Ich liebe ungebildete Personen.
Ja, Mann, ich will richtige Hohlfrüchte.
Mein Vater hat auch nicht studiert, aber ja.
Nee, so Uni ging für mich nicht. Ich fand Schule schon krass, also dass ich Schule durchgehalten habe, war... Und hätte ich nicht damals schon so gut reden können, wäre Schule für mich ein richtiges Problem gewesen.
Ja, natürlich.
Weil das hat mich immer gerettet, dass ich so verbal immer irgendwie funktionieren konnte. Ja. Also das war... Aber dieses Konzept Schule habe ich... Ich habe das irgendwie nie so richtig verstanden. So.
Ja, ich habe das auch nicht verstanden, aber mitgemacht. Ich habe bemerkt, okay, ich muss das machen, ansonsten denken sie, dass ich dumm bin oder was Ähnliches, deswegen muss ich das machen. Ich meine, wenn die Menschen mal, wenn die Lehrer gefragt hatten, was ist der rechts und was ist der links, es ist immer davon abhängig, von welchem Aspekt wir da hingucken. Ich meine, das ist jetzt rechts, aber für dich ist es links. Mhm. Und deswegen war das für mich alles verwirrend. Ich war so, okay, es gibt keine... nur eine einzige richtige Antwort. Aber wenn ich das gesagt habe, sie dachten, ach, sei nicht so kompliziert.
Ja, Mann.
Gib mir einfach die Antwort,
die ich hören möchte.
Genau, gib mir einfach, die ich hören möchte. Und dann, ich habe gelernt, dass ich das machen soll. Und ich habe gedacht, okay, Damda, also ab nun an machst du nur alles, sagst du nur alles, was sie hören wollen. Aber in deinem Kopf kannst du auch noch was anderes denken.
Und es ist so krass, wie das die Kreativität kaputt macht.
Ja.
Wie du auf einmal aufhörst, frei zu denken, weil du einfach nur noch auswendig lernst.
Ja.
Weil du anfängst, guck mal, wie krass dieser Gedanke ist, du sagst das, was jemand anders hören möchte.
Ja.
Und da hört doch Freiheit auf.
Ja.
Und geht Kreativität definitiv. Ich habe so lange gedacht, dass ich nicht kreativ bin.
Nee, du bist kreativ, deswegen bist du nicht reingepasst.
So, aber ich habe auch über mich, ich hab nie gewusst, dass ich kreativ bin, so, weil das so, mit diesem Podcast hat das erst angefangen, dass ich auf einmal gemerkt habe, krass, Digga,
ja.
Du hast so viel Kreativität. Ich habe bisher in diesen letzten 4 Jahren, seitdem diese Reise für mich angefangen hat, wo ich gesagt habe, ich probiere jetzt mein Ding aus, so, ich habe so geile Projekte umgesetzt, ich habe so coole Ideen gehabt und so geile Sachen gemacht und ich wusste die ganze Zeit nicht, dass das in mir ist. Weil es halt so dieses, nee, man denkt nicht frei, sondern macht das, was wir dir vorgeben. So, so was man sagen kann, so der Punkt, den man nicht wegweisen kann von Schule, ist dieser soziale Aspekt. Weißt du, dass du an einen Ort kommst, wo du Menschen kennenlernst, wo du Lebenserfahrungen sammelst. So. Aber dieses...
Das ist so eine kleine Weltvorbereitung.
Ja. Mhm.
Es gibt auch gute und schlechte. Ich meine, als wir Kinder waren, gaben auch komische Kinder, die böse waren, oder?
Ja, Kinder sind immer,
Kinder
also
sind
wenn,
immer böse.
Ich war auch
oder?
So böse, Mann. Ich war so böse, böse als
ich
Kind.
Ich war niemals böse. Ich war so lost.
Mann,
es gab so viele
böse
Kinder. Ich dachte, oh mein Gott, wo bin ich?
Ja, es gibt so viele Leute, die diesen Podcast hier angefangen haben zu hören, die mit mir in der Schule waren und meinten so, Alter, was ist mit dir passiert, du?
Wirklich?
Du.
Ach, Gott sei Dank habe ich dich erst jetzt kennengelernt.
Ja, ich war richtig fies. Es gab Gespräche, wo ich in die Schule geladen wurde, weil ich gemobbt habe. Das war ich, Mann. Das war Fabio, weißt du, der jetzt hier so eine Firma hat, so die mehr Liebe
mehr
heißt.
Liebe.
Weißt du, das ist so, what?
Wow.
Aber weil ich halt einfach so, manch war einfach auch unhappy und ich hatte auch so keine Connection zu meinen Gefühlen, Mann. Das war total schwierig. Ich habe auch irgendwie voll lange irgendwie gedacht, dass ich so autistische Züge habe, weil wenn Leute mir gesagt haben, so das sind Gefühle und ich wusste nicht so richtig, was ist denn das? Kann man das anfassen? Kann man das essen? Was sind, weißt du, so, also Gefühle war für mich weinen. Das waren so alles so Themen, wo ich so dachte, so yo, was ist denn das?
Ja.
Und aus diesem Punkt heraus habe ich auch viel verletzt, weißt du? Und ja, Mann, ich war auf jeden Fall, also stellenweise hatte ich definitiv böse Züge auch so in mir, wo andere Leute drunter gelitten haben.
Mhm.
Und ja, Mann, Schule ist auf jeden Fall ein weirder Ort.
Ja.
Du hast diese Gruppierungen, die sich bilden. Ja. Jo, dann kommen wir alle in die Pubertät, dann merkst du auf einmal so, von diesem, allein dieser Switch von Mädchen sind scheiße zu, oh nee, sind sie doch nicht, ich finde die eigentlich ganz geil.
So, ja, ja, oder?
So allein diese Spanne, das passiert alles in der Schule und dann oder sitzt du mit alles. So 30 Leuten in so einem Raum, dann hast du auf einmal Leistungsdruck, dann bist du auf einmal, dann willst du nicht der sein, der die schlechteste Klausur schreibt, du willst irgendwie der sein, der die beste schreibt, dann merkst du aber irgendwie so, nee Mann, das kriege ich nicht geschissen so.
Mhm.
Und da passiert ja so viel, ne?
Ja, Competition.
Ja, Schule ist auf jeden Fall ein wilder Ort.
Ja.
Deshalb kann man auf jeden Fall nicht komplett sagen, dass Schule total für den Arsch ist, so, aber...
Nee, da lernt man so, so viel. Ja.
Total. Ja, crazy. Ja, voll schön, dass wir das heute machen. Weißt du, deshalb liebe ich diesen Podcast, weil es einfach immer wieder so...
Oder, es ist so schön, sehr natürlich.
Und man begegnet sich auf so einer anderen Augenhöhe, wenn man sich das nächste Mal trifft, weil man denkt so, hey, ich weiß ein bisschen mehr, wer du bist.
Ja.
Und du weißt so ein bisschen mehr, wer ich bin. Ja. Und irgendwelche Leute, die dich noch nie gesehen haben, wissen auch jetzt, wer du bist.
Ja, ja. Ich meine, normalerweise nicht so viele Menschen wissen über diese Geschichte, die ich dir jetzt erzählt habe. Nicht mal meine guten Freunde. Einige wissen das schon, aber nicht so viele.
Mhm.
Ja. Deswegen, ich denke, das wird auch überraschend für einige Menschen.
Und das, da hatte ich zum Beispiel auch lange Angst vor, das zu erzählen, was ich wirklich bin.
Mhm.
Aber wenn mit diesem Punkt, wo du das tust, gibst du anderen Menschen auf einmal eine ganz neue Möglichkeit,
und
mit dir zu connecten.
Und du bist auch wieder freier.
Total.
Ich meine, ich habe meine Haare geschnitten, weil ich freier sein wollte. Und jetzt will ich mit dir über diese Sachen reden, weil ich nochmal freier fühlen, mich freier fühlen werde.
Safe, das ist genau dieses so 8-Mile-Eminem-Prinzip. Kennst du den Film von Eminem?
Ja, ja, 8-Mile. Ich bin so ein Eminem-Fan.
Wo er am Ende auf der Bühne steht. Exactly so. Er steht am Ende auf der Bühne und nimmt seinem so dem anderen Rap-Battle-Typen so, er nimmt ihm alles, was er hätte gegen ihn verwenden können.
Ja.
Und danach droppt er einfach das Mic und sagt so, komm, was willst du noch über mich sagen?
Ja.
Und das, weißt du,
dieser Moment.
So, und da können wir so viel von lernen, Mann, weil das so, das macht dich frei, weil du auf einmal nicht mehr in der Angst lebst, dass du jetzt rausfindest, was mich verletzen könnte.
Ich werde es einfach sagen.
Exakt.
Genau. Und dann kannst du mich nicht mehr verletzen. Aber wir sollen auch nicht so viel davor Angst haben, dass wir verletzt werden.
Mhm.
Einfach, weißt du, einfach ein bisschen offener sein.
Ja, in die Liebe zu kommen. Auch dieses, Mann, es wird für, das haben wir auch eben schon gesagt, es wird für immer Teil von unserem Leben sein, dass wir verletzt werden.
Ja.
So, und
Es gibt so ein Zitat von einem iranischen Philosopher, das ich wirklich mag, Rumis Zitat. The wound is where the light enters you. So schön, so kurz, aber so schön. Wenn ich daran nachdenke, das stimmt. Und er hat das vor hunderte Jahren geschrieben, aber es hat sich nicht geändert. Es ist immer noch so.
Das ist ja auch so dieses Ding, dass wir immer dieses Bedürfnis haben, wir wollen das Rad neu erfinden, weißt du, wir tun so, als wären wir jetzt die Generation, die die Welt verändern muss. Mann, wir müssen einfach nur zu dem
wir
zurück, was
wir...
Wir
müssen nur uns retten eigentlich am Ende des Tages. Uns und die Leute, die uns nahestehen. Ja.
Unsere Gang, so unsere... Das merke ich auch gerade so hier, dass wir immer irgendwie auch dieses Gefühl haben, so irgendwo... Das hatte ich zum Beispiel krass als Teenager. Ich hatte lange dieses Gefühl, ich gehöre nirgendwo richtig dazu.
Mhm.
Weil ich war immer überall eingeladen und ich war immer überall dabei. Aber ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass ich so wirklich Teil davon bin, zum inneren Kern zu gehören.
Mhm.
Weil es immer so, es gab diese ganz vielen verschiedenen Gruppierungen.
Ja.
Aber irgendwie dachte ich so, nee, aber so richtig dazugehören tue ich dann doch nicht.
Mhm.
Und hier in Berlin habe ich so angefangen zu verstehen, ey, Dicker, mach's doch einfach selber.
Genau.
So erschaff du das doch einfach.
Ja.
Und dann gehörst du auf jeden Fall dazu.
Ja.
So auch einfach selber in die Aktion zu treten und zu sagen, das, wonach ich mich sehne, das erschaffe ich jetzt einfach.
Total. Ja.
Und das ist halt dann wieder in die Verantwortung zu gehen. Zu sagen so, jo, dann mach ich das halt. Oder wir, das merke ich halt auch wieder so, ich habe keine Lust mehr auf ich.
Ja.
Lass uns das gemeinsam machen.
Mhm.
Und dann hast du auf einmal deine Gang.
Ja.
Ja. Deshalb ist es so wichtig zu leben und Lebenserfahrungen zu machen, weil man dann auf einmal dazulernt, so, ne?
Ja.
Voll. Mann, das fühlt sich an, als haben wir gerade so ein rundes kleines Paket geschnürt, oder? So eine Paket
kleine Therapie gemacht haben.
Das ist schon eine
Therapie. Ja, wirklich, so eine, ne? Ja, Gesprächstherapie. Ich habe meine Therapie vor einer Weile aufgehört, weil ich das nicht so viel brauche. Aber das war heute mit dir sehr schön.
Glaubst du wirklich, du brauchst es nicht?
Nee, ich glaube, alle brauchen das.
Das
alle
würde
brauchen
ich das nämlich ständig. Auch sagen.
Nee, alle brauchen das ständig. Besonders die Personen so wie ich. Also
besonders die Leute, die sagen, sie brauchen keine, die brauchen erst recht eine fucking Therapie.
Nee, aber. Nee, ich brauche das, aber ich habe aufgehört, ich werde aber nochmal anfangen.
Weil das ist was ich habe, wann nee, meine, jetzt?
Ja.
Am Montag meine 6. Session, glaube ich. Oh, Shoutout
du bist,
an
du
fucking
noch am Anfang.
Herr Thielemann. Ohne Spaß, das tut so gut, ja. Diesen Raum zu haben,
ja.
Wo man einfach hingeht.
Ja.
Und du kannst einfach, ich habe 50 Minuten. 50 Schön. Minuten einfach nur mich ihm vor die Füße zu werfen und zu sagen, so, ey Dicker, guck mal hier, so, ich bin voll ab, wie so meine, boah Mann, ich sah schon so voll.
Und dann braucht er eine Therapie nach dir.
Ja, ey, die gehen auch alle zum Psychologen. Ja. Voll. Ja. So, und ey, ja, ich habe so viel geheult vor ihm. Ich habe ihm so viel Wahnsinn vor die Füße geworfen. So. Ja. Und der hält es einfach aus.
Ja.
Weil das ist so wie zum Friseur zu gehen. Das ist eine Dienstleistung.
Ja.
Das Nur, dass du dir halt nicht die Haare schneiden lässt, sondern dass jemand, der so, der arbeitet so mit deiner Seele. Und es tut so gut.
Ja, nee, ich stimme dir zu. Aber das Ding ist, ich hatte meine erste Therapie in Istanbul gehabt. Und jetzt, dass ich zurück in Berlin bin, das mit Online-Therapie, das funktioniert für mich nicht. Wir haben das ein paar Male gemacht und dann, sie hat es auch empfohlen, dass ich eine neue Therapistin in Berlin finde, weil diese Zoom-Meetings, oh, sie nerven mich wirklich. Ich liebe einfach in Person Sachen zu erledigen. Und besonders, wenn es zur Therapie kommt, ich möchte, dass es persönlicher wird. Ja.
Das ist genau wie mit den Podcast-Folgen hier. Das war so weird, als auf einmal alles online war und quasi mein Mittel oder meine Arbeit, über die ich mich auch so identifiziert habe, so auf einmal nicht mehr erlaubt war.
Ja.
Weil ich mich nicht mehr mit Menschen treffen durfte. Wow. Podcast-Folgen aufnehmen war auf einmal illegal. Weißt du so, und dann war auch so diese Option, ja gut, machst du das jetzt über Zoom? Und da habe ich ganz klar gesagt, so auf
Nein,
gar
oder?
Keinen Fall.
Ja.
Wir müssen in diesem Raum sitzen, wir müssen uns in die Augen gucken. Wir
Total.
Müssen, sonst geht das irgendwie
nicht. Das stirbt diese Kreativität.
Ja, auch dieses Gefühl.
Ich genieße gerade, dass ich einfach in deinen Augen schauen kann und mit dir so in Person reden kann. Wenn wir das am Telefon oder auf Zoom gemacht hätten, hätte ich mit dir nicht so persönlich, wäre ich nicht so persönlich, ich glaube.
Safe.
Gewesen.
Nee, dann such dir mal, hast du...
Such dir mal.
Such dir mal einen Psychologen in Berlin.
Warte, ja, ich suche mir.
Aber eine interessante...
Ja, wenn es Therapeuten gibt, die uns jetzt hören, sie können mich gerne unter Dammlerhalle erreichen auf Instagram. Ich bin schon eine problematische Typ, deshalb...
Aber das war, weißt du, ist es eine Frau oder ein Mann?
Ich habe auch einen... auf einen männlichen Therapeut, also Therapist versucht, aber ich glaube, eine Frau versteht meine Situation besonders besser.
Ich wusste nämlich auch bei mir, ich brauche einen Mann.
Also weiblichen Körper geht, wirklich.
Mhm.
Ja.
Ja, voll.
Mhm.
Nee, das ist schon, das ist ganz wichtig.
Ja.
Das einfach mal zu machen, es auszuprobieren und ja, es tut einfach gut.
Ja, es tut gut.
Mann, ich kann bei Herr Thiele so viel heulen, Alter. Das ist so, weißt du, ich komme da hin und das ist so, die Tränen fließen bei ihm einfach, Mann. Ja. Das ist so.
Bei mir war das Gleiche.
Boah.
Am ersten Mal. Ich habe so viel geweint und ich bin nicht so ein Typ, der so viel weinen würde. Ich weine so selten, wirklich selten. Aber nach der Therapie habe ich angefangen, so oft zu weinen. Und jetzt sogar zu Hause bei mir weine ich. Oder sogar auf der Straße, weil ich mich emotionaler freier fühle.
Mhm.
Davor hatte ich auch so einen Druck über mich. Und ich dachte, okay, Damla, du bist stark. Du kannst nicht weinen.
Mhm. Behalt die Kontrolle.
Ja, behalt die Kontrolle.
Ja.
Ah, die Control Freak.
Ja, das ist krass. Das war auch, nachdem ich meine erste Session hatte, so habe ich das auch meiner Family, habe ich das so in die Family-Gruppe bei WhatsApp reingeschrieben und da, Alter, ich habe so viel geheult. Und da meinte meine Mom so, Weinen macht die Seele rein.
Oh.
Weißt du, so Weinen säubert die Seele. Und das ist so, da ist so viel dran. Und ich konnte so lange nicht weinen. So ich, weil ich immer gesagt habe, ich weiß nicht, wie das geht.
Oh.
Aber es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun gehabt, weil ich es mir nicht erlaubt habe, weißt du?
Ja, ja.
Und dann hast du auf einmal so einen Raum, wo du einfach hingehen kannst. Du kannst einfach schwach sein. Du kannst einfach weinen. Du kannst diesen ganzen Gehirnwirrwarr einfach aussprechen und musst keine Angst haben, so dass du das hat mich zum Beispiel auch krass so, ich fand das voll interessant, weil ich in der ersten Session schon direkt gemerkt habe, so, hier bewertet mich keiner. Hier geht es nicht darum, was ich mache oder wer ich bin.
Ja.
Weil ich habe so am Anfang gemerkt, ich wollte mich so ein bisschen profilieren. So durch meine Arbeit. Und es hat ihn überhaupt nicht gejuckt.
Ja.
Es war ihm scheißegal.
Es interessiert ihn nicht.
So, weil es einfach so, hey, so, zeig mir was in dir. So,
genau,
weißt du?
Genau, außen sehe ich sowieso. Sag mir einfach was. Ja, in dir steht.
Ja. Geh zum Psychologen, Leute.
Genau.
Das ist gut.
Ja, wirklich, tut gut.
Ja, Mann, hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst? Irgendwie so, du hast nochmal hier so dein Schlusswort.
Ja, mein Schlusswort einfach mehr Liebe, mehr Selbstliebe, mehr Respekt. Ja.
Mehr Liebe, mehr Selbstliebe, mehr Respekt. Willst du noch irgendjemand grüßen?
Ich weiß es nicht. Grüßen normalerweise Menschen hier? So.
Das hat in letzter Zeit so angefangen. Ich glaube, den.
Ja, okay, ich grüße alle meinen Freunde. Sehr persönlich, oder?
Alle meine Freunde.
Ja.
Nee, Mann, dann lass uns vielleicht, um dann noch so einen kleinen Schuss, so Schluss zu finden.
Okay.
So, was steht für dich dieses Jahr noch an? Was möchtest du dieses Jahr noch so auf der einen Seite erleben und auf der anderen Seite so kreieren?
Ja, ich möchte mehr schaffen. Ich möchte mehr schaffen, ich möchte mehr lernen. Aber ich möchte wirklich jetzt mit Leidenschaft an diesem Buch arbeiten, woran ich gerade arbeite. Und hoffentlich das in den nächsten Monaten, bevor das Jahr endet, fertig bekommen. Und dann das nur versuchen zu veröffentlichen. Und hoffen, dass ein Publisher das mögen würde. Ja, das ist wirklich, das würde mich so glücklich machen, einfach mein Buch so in einem Buchhändlerladen einfach in den Regalen stehen zu sehen. Das ist wirklich, für mich wäre das Glücksmoment.
Ich finde, das ein schönes Ende der Folge.
Oder?
Ich glaube, das können wir.
Oh.
Ja, finde ich gut.
Okay.
Mach mal.
Mach ich.
Geil.
Ja.
Super. Ey, danke dir. Das war total schön.
Danke dir.
Das hat total viel Spaß gemacht.
Für mich auch.
Und Feierabend.
Ja.
Sind fertig. Tschüss.